Deutschlandfunk zur Diskussion.
Die AfD gegen den Verfassungsschutz. Die Partei wehrt sich zurzeit dagegen, dass sie als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Darüber wurde in den vergangenen 2 Tagen in Münster verhandelt, am Oberverwaltungsgericht. Ein Urteil haben diese 2 Tage nicht gebracht, aber es gibt jede Menge Fragen. Was folgt aus diesem Verfahren in Münster? Was folgt aus der Einschätzung des Verfassungsschutzes? Wie steht es um ein mögliches AfD-Verbotsverfahren? Und gibt es eigentlich die vielbeschworene Brandmauer der anderen Parteien zur AfD? Das diskutieren wir heute Abend. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Aus Berlin hören wir die Schriftstellerin Anne Raabe, die sich klar für ein AfD-Verbotsverfahren ausspricht. Und bei ihr ist Maximilian Wonke. Er ist SPD-Bürgermeister in der Gemeinde Panketal in Brandenburg. Er hat es jüngst in die Schlagzeilen geschafft, weil er an einem AfD-Bürgerdialog teilgenommen hat. Guten Abend an Sie beide.
Guten Abend, hallo.
Guten Abend.
Und aus Mainz, da hören wir Andreas Rödder. Er ist CDU-Mitglied, Historiker. Auch Herr Rödder kennt sich mit Schlagzeilen aus, zuletzt als er in einem Interview darüber gesprochen hat, wie die Union sich von der AfD abgrenzen sollte. Hallo, Herr Rödder.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Und aus Münster hören wir meine Kollegin Nadine Lindner. Sie beobachtet die AfD schon lange und in den vergangenen 2 Tagen hat sie das Verfahren in Münster auch verfolgt. Hallo, Nadine.
Ja, hallo. Schönen guten Abend aus Münster.
Es wurde ja verhandelt jetzt in den vergangenen Tagen, ob der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen darf. Dagegen hat die AfD geklagt. Wir haben jetzt noch keine Entscheidung. Nadine, was bleibt für dich hängen bei diesem Verfahren, von diesem Verfahren?
Ja, also ich komme tatsächlich mehr oder minder direkt aus dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Es waren 2 volle und auch jedes Mal lange Verhandlungstage. Und ich habe jetzt gerade noch mal die Chance genutzt und habe ein bisschen reflektiert, was für große Linien man dort eigentlich gesehen hat. Die erste große Linie hat sich meiner Ansicht nach so ein bisschen in der doch, ich möchte jetzt mal fast spitz sagen, destruktiven Prozessführungen der AfD gezeigt. Es gab viele Beweisanträge, die alle vom Prozessrecht gedeckt sind, aber man hat es weitlich ausgenutzt, man hat sich sehr viel Zeit gelassen. Man hat auch wenn man es immer abgestritten hat, meiner Ansicht nach sehr darauf gesetzt, den Prozess in die Länge zu ziehen, eben heute Abend noch keine Entscheidung, kein Urteil zu haben. Dazu ist es ja auch gekommen. Also das heißt, innerhalb von Strukturen sich auch durchaus als destruktiver Spieler, Player, Akteur zu verhalten. Die zweite große Linie ist meiner Ansicht nach, dass die AfD nochmal versucht hat, konkretes, persönliches Erleben abstrakten Normen entgegenzusetzen. Es gab nämlich dann heute Abend eine interessante Sequenz. Sie hatte 3 Mitglieder, AfD-Mitglieder mitgebracht, die Migrationshintergrund haben. Ein Mitglied aus Griechenland, jemand, der aus dem Iran stammt, eine Frau aus Nigeria, die berichtet haben, dass sie innerhalb der AfD so im persönlichen Erleben keinen Rassismus, Benachteiligung irgendwie erlebt haben. Die Frau aus Nigeria hat dann gesagt, die AfD sei ihr Safe Space, also das heißt ein sicherer Ort, ein Ort, an dem sie sich wohl und sicher aufgehoben fühlt. Und kommunikativ hatte ich den Eindruck, es gibt 2 Personen, die ich vermisst habe, Alice Weidel und Tino Chrupalla. Chrupalla war vor 2 Jahren beim Verwaltungsgericht in Köln mit dabei, die ganze Zeit. Mein Eindruck war, wenn es für die AfD absehbar wenig zu gewinnen gibt, dann überlässt man das dann doch eher der 2. oder 3. Reihe der Partei. Soweit vielleicht erstmal. Also es waren 2 volle Prozesstage und es wird natürlich jetzt noch zu einer Fortsetzung kommen.
Soweit eine erste Reflexion von Nadine Lindner. Anne Raabe, was bleibt jetzt für Sie von diesem Verfahren aus Münster? Wie blicken Sie darauf?
Ja, ich würde da Nadine Lindner zustimmen. Man hat eigentlich gesehen, wie die AfD allgemein agiert. Also immer destruktiv, Diskurse zerstören, Gerichtsverfahren stören. Und so sieht dann eben auch ihre politische Haltung immer wieder aus. Und gerade deshalb ist sie eben kein gewöhnlicher Player im politischen Geschäft, sondern möchte dieses eben alle unsere Institutionen, alle unsere Prozesse, die wir uns über viele Jahre aufgebaut haben, immer wieder stören und auch zerstören.
Maximilian Wonke, wie schauen Sie da drauf?
Einerseits finde ich gut, dass die AfD da vor Gericht geht, denn dieser Vorwurf, der immer kommt, dass sozusagen der Verfassungsschutz hier missbraucht werden würde, nimmt der da dann auch seinen Halt, wo es dann auch zeigt, jetzt geht's vor ein normales Gericht. Und deshalb bin ich da sehr gespannt auf die Ergebnisse, sofern es denn irgendwann mal welche gibt. Und bin gespannt, wie sich das dann in den verschiedenen Ebenen auch auswirkt.
Andreas Rödder, welche Einschätzung teilen Sie?
Ich würde zustimmen, ich bin sogar gelassen, weil das Ganze den Rechtsweg geht und ich habe Vertrauen in die deutsche Justiz. Ich bin auch bei der ganzen Frage, was ein Parteienverbotsverfahren für die AfD angeht, ganz gelassen. Ich bin da sehr konsequent der Meinung, wenn die AfD evident verfassungsfeindlich ist, dann gehört eine Partei verboten. Und wenn sie es nicht ist, dann gehört sie es nicht. Und der Rechtsweg ist der Kern des Rechtsstaates. Und in denen, wie gesagt, habe ich großes Vertrauen. Insofern ist das schon richtig, dass das den notwendigen rechtsstaatlichen Instanzenweg geht.
Wenn wir jetzt auf dieses Verfahren gucken, auch wenn wir jetzt noch keine Entscheidung haben aus Münster, aber ändert das irgendwas an dieser AfD-Verbotsdebatte, die wir ja seit Wochen inzwischen führen? Nadine Lindner, wie ist da die Einschätzung?
Ich glaube eigentlich nicht, weil diese Verbotsdebatte ist ja eine politische Debatte auch. Ich würde sagen, in weiten Teilen eine gesellschaftliche Debatte. Es gibt einen Link. Ich habe mich im Vorfeld mit Carmen Wegge unterhalten, SPD-Bundestagsabgeordnete, Juristin, die sagt, naja, mal angenommen, das Oberverwaltungsgericht in Münster gibt dem Verfassungsschutz Recht, dass er die AfD als Verdachtsfall führen, beobachten, einstufen darf, dann könnte das ein weiteres Indiz sein für ein Verbotsverfahren. Also auch da ist man durchaus vorsichtig. Das, was man natürlich sieht, ist, dass der Verfassungsschutz jetzt auch schon für dieses Verfahren eine breite Materialsammlung angelegt hat. 4200 Seiten, über 100 Stunden Videomaterial sind schon zusammengekommen, die jetzt dem Gericht, dann auch der AfD, vorgelegt wurden. Sowas sind natürlich dann auch Dinge, die man nutzen kann, wobei natürlich auch völlig klar ist, es sind zwei unterschiedliche Prozesse und es wären auch unterschiedliche Maßstäbe, die man anlegt. Sprich, Parteienverbotsverfahren hat nun mal viel strengere Kriterien als jetzt diese Diskussion Verdachtsfall, Verfassungsschutz. Und mein Eindruck ist, dass die drei antragsberechtigten Institutionen, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, wenn überhaupt nur in kleinen Teilen, vielleicht im Bundestag einzelne Stimmen überhaupt sozusagen sich bereit dazu finden würden, so einen Antrag zu stellen. Ich habe das Gefühl, man will das auf politischer Ebene eigentlich auch nicht weitertreiben. Wobei natürlich, es gibt Petitionen und es gibt auch auf den Demonstrationen, die man in den letzten Wochen gesehen hat, natürlich auch eine gewisse gesellschaftliche Unterstützung, gewissen gesellschaftlichen Wunsch auch danach.
Mhm. Anne Raabe, diesen Wunsch können Sie teilen, oder?
Absolut. Und ich denke auch dieses Verfahren, zumindest dieser Antrag, das würde den Fraktionen im Bundestag gut stehen, das mitzutragen, das, was Marco Wanderwitz dort vorgelegt hat. Denn das ist ja dann wieder.
Der genau. CDU. Hm.
Denn das wiederum ist ja dann das juristische Verfahren. Also es ginge ja dann erstmal darum, dieses Verfahren zu beantragen. Und dann ist das wieder auch unabhängig von den politischen Diskussionen. Und solange das so in der Schwebe ist, kann natürlich die AfD das auch immer für sich nutzen und sagen, ja, dass man will uns hier rausdrängen und so weiter. Und dann sind die politischen Parteien aber draußen und dann ist das ein juristisches Verfahren. Das wird geklärt. Ist diese Partei verfassungswidrig oder nicht? Ich glaube, es leitet sich aus dem Grundgesetz eine Pflicht dazu ab, dass man verfassungswidrige Parteien verbieten muss und dass man sich auch darum kümmern muss, dass man die Gesellschaft davor schützen muss. Aber das wird sich dann eben zeigen. Und das könnte auch schon mit diesem Urteil so sein, dass das zumindest, Marco Wanderwitz braucht da ja nicht so viele Stimmen für, zumindest noch einige Menschen dazu den nötigen Schwung gibt, sich dann diesem Antrag anzuschließen und dann dieses Verbotsverfahren anzustoßen.
Mhm. Maximilian Wonke, wo können wir Sie da verorten in der Frage des möglichen Verbotsverfahrens?
Es ist ja eine Diskussion und dementsprechend sehe ich das sehr kritisch. Wir haben schon einmal erlebt, wie das Verfassungsgericht eine wirklich verfassungsfeindliche Partei nicht verboten hat. Die AfD ist deutlich heterogener aufgestellt als damals die NPD. Und ich habe einfach die große Befürchtung, dass das zur großen Roadshow der AfD wird. Und auch in meinem täglichen Handeln bin ich immer der Meinung, dass ich nur Kämpfe führe, deren Gewinn ich auch relativ gut voraussehen kann. Wenn ich diesen Kampf verliere, steht am Ende die AfD als Verteidigerin der Verfassung und der Demokratie da. Und das ist eigentlich ein Bild, was ich nicht haben möchte. Daher bin ich da vorsichtig pessimistisch, was so ein Verfahren angeht.
Also haben Sie da Angst vor der Opferrolle am Ende oder andersrum, dass die AfD gestärkt daraus hervorgehen könnte?
Na, sie wird das natürlich für sich dauerhaft instrumentalisieren. So ein Verfahren ist ja nicht innerhalb weniger Tage abgeschlossen, sondern es wird sich ewig hinziehen. Wir erinnern uns an die Debatte mit den V-Männern, die es damals bei der NPD gab, wo dann die Frage gestellt wurde, naja, was hat denn jetzt eigentlich der Verfassungsschutz da noch mit zu beigetragen? Und ähnliche Debatten stehen uns auch aus und wir werden eine dauerhafte Berichterstattung über dieses Verfahren haben und wir werden eine weiteren Stärkung der Reihen der AfD-Sympathisanten erleben, weil sie eben sich dann glauben, als Verteidiger der Demokratie dazustehen. Und das ist eigentlich etwas, was ich persönlich nicht haben möchte.
Aber würden Sie dann nicht auch schon, wenn das Verfahren nicht geführt wird, würden Sie dann nicht sagen, ja, seht mal her, Sie trauen sich nicht mal mehr, gegen uns das Verfahren zu eröffnen?
Auch eine interessante Frage, Herr Wonka.
Ja, ist, wie gesagt, es ist ein sehr schwieriges Feld. Ich aus der Erfahrung mit dem NPD-Verbotsverfahren sehe das sehr unwahrscheinlich an, dass die AfD verboten wird. Was ich durchaus interessant finde, ist die Idee, einzelnen Akteuren gewisse Rechte zu entziehen, um eben, sag ich mal, die Rechtsausleger dort in dieser Partei auch, sag ich mal, kalt zu stellen. Denn wir müssen uns ja auch vor Augen halten, die AfD ist ein sehr heterogenes Gemisch. Aber wir müssen immer wissen, dass wenn sie auch an die Hebel der Macht kommt, sich die Rechten und Rechtsradikalen bis Nazis dort durchsetzen werden. Die sind diejenigen, die gut organisiert sind, die einen Plan haben. Und das ist das Gefährliche. Aber im Moment ist es eben schwierig. Ne? Stärken wir die AfD durch so ein Verfahren oder können wir sie schwächen? Und ich sehe eher die Gefahr darin, dass wir sie stärken.
Andreas Röder, würde sie eher gestärkt oder eher geschwächt werden? Wo stehen Sie da?
Also zunächst einmal will ich noch einmal sagen, wenn die AfD eine verfassungsfeindliche Partei ist oder wäre, dann gehört eine verfassungsfeindliche Partei verboten. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es für einen großen Irrweg gehalten, dass man in dem NPD-Verfahren die Bedeutung einer Partei zum Argument gemacht hat und die NPD nicht verboten hat, weil sie nicht bedeutend genug war. Da ist ja die Frage, wo ist eigentlich die Grenze zwischen nicht bedeutend genug und schon zu bedeutend? Insofern würde ich das eigentlich ganz entspannt rechtsstaatlich sehen und dafür kann man die Kriterien anlegen. Allerdings würde ich teilen, was Herr Wonke sagt, die Unwägbarkeiten, die auf einem solchen Weg liegen, die sind natürlich enorm hoch. Die Schranken für ein Parteienverbot in Deutschland sind aus guten Gründen hochgelegt und man muss das dann sehr evident plausibel machen können und beweisen können. Und man sieht ja jetzt bei dem Münsteraner Verfahren schon, das beginnt bei Fragen der Prozessführung, geht dann über die Frage hinweg, ob Dinge eigentlich eindeutig feststellbar sind oder nicht. Einem solchen Verfahren wohnen erhebliche Unwägbarkeiten inne und von daher glaube ich tatsächlich, ist es klüger, das Thema AfD politisch zu adressieren und sich jedenfalls nicht darauf zu verlassen, dass man es über ein Verbotsverfahren erledigen könnte.
Also eher politisch adressieren. Nadine Lindner, wenn du die Debatte in den vergangenen Wochen, Monaten verfolgst, spielt das eine Rolle sozusagen oder dominiert diese Verbotsfrage vielleicht ein bisschen zu sehr, als dass man sich politisch damit auseinandersetzt, wie man vielleicht auch AfD-Wählende zurückgewinnen kann?
Also meiner Ansicht nach ja, andere Akteure sehen das sehr wahrscheinlich anders, aber es gibt einen Punkt, der mich durchaus umtreibt, wenn man sich jetzt die Debatte anschaut, die wir seit dem, man kann es ja sehr genau terminieren, 10. Januar der Veröffentlichung von Korrektiv führen, wo viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Ich finde, es ist auch man darf diese gesellschaftspolitische Ebene nicht aus dem Auge verlieren. Und ich frage mich dann halt natürlich schon, es sind Tausende, Hunderttausende Menschen auf der Straße über Wochen und Monate. Es gab auch andere große Protestwellen. Da ging es dann darum, die Sorgen und Nöte der Menschen ernst zu nehmen, die da auf der Straße sind. Also das heißt, ich meine zum Beispiel Pegida, asylkritische, asylfeindliche Bewegung. Es ist jetzt die Frage, wie reagieren die politischen Akteure, die Bundesregierung, die Landesregierungen, aber zum Beispiel auch Parteien, Fraktionen aus dem Bundestag. Wie reagieren eigentlich die auf die Anliegen, die von den Demonstrantinnen und Demonstranten jetzt adressiert werden, die gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen? Und da ist irgendwie mein Eindruck, so ein richtiges Konzept oder irgendwie so ein Shift oder Ruck, wie auch immer man das nennen will, ist auf der politischen Ebene da noch nicht geschehen. Ich persönlich, auch um jetzt quasi mich zu positionieren, stehe in einem Parteienverbotsverfahren grundsätzlich auch erstmal skeptisch gegenüber. Ich würde sagen, man ist jetzt, die Debatte jetzt zu führen, ist zu früh. Aber wenn es dann tatsächlich, wenn die Zeit reif ist, sollte man sich auch dieses Instrument sozusagen nicht selber verbieten, weil es gibt ja auch gute Gründe, warum es im Instrumentenkasten der wehrhaften Demokratie drin liegt. Aber man hat das jetzt auch in Münster gesehen, selbst wenn jetzt die Entscheidung in Münster irgendwann kommt, dann geht es in die nächste Instanz, Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es könnte sein, dass dann auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe noch angerufen wird. Also man muss sich halt einfach auch klar machen, das sind Jahre, die man dann in so einer rechtlichen Auseinandersetzung verbringen würde. Jahre, die man dann halt aber auch irgendwie politisch gestalten muss.
Dann gestalten wir das vielleicht mal, diese Zeit, diesen Zeitraum. Ruck in der Parteienlandschaft hat Nadine Lindner gerade angesprochen. Ich gebe das mal in die Runde weiter, vielleicht an Anne Raabe. Fehlt das? Beobachten Sie das auch so oder ist da doch auch ein Aufwachen passiert in den vergangenen Wochen seit Anfang Januar?
Also mir fehlt das auch ein bisschen, dass man sozusagen, also ich fand das richtig, dass diese Demonstrationen stattfanden oder auch weiterhin stattfinden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in Ostdeutschland, was da passiert ist. Aber auch weil das die erste gesamtdeutsche Protestwelle ist, so seit vielen, vielen Jahren. Das hat keine große Protestbewegung bisher geschafft. Also insofern, das ist ganz wichtig und das sollte dementsprechend auch einen politischen Widerhall finden. Und tatsächlich ist es ja so, dass PolitikerInnen sich dazu zwar bekannt haben, auch mit auf diesen Demonstrationen waren, aber irgendwann ist dann schon die Frage, ist das jetzt hier Kulisse oder folgt daraus auch ein politisches Handeln? Und ich finde immer so ein bisschen, diese vorhin wurde ja wieder so aufgeworfen, ja, entweder Verbotsverfahren oder sich politisch auseinandersetzen. Das schließt sich beides gar nicht aus. Und gerade diese politische Auseinandersetzung muss natürlich, auch wenn das jetzt Jahre dauern könnte mit dem Verbotsverfahren, die muss natürlich gleichzeitig stattfinden. Und das wäre jetzt schon auch ein Anlass, sich Gedanken darüber zu machen von politischer Seite, was können wir denn jetzt mal ändern, damit dieser Aufschwung der AfD, der so lange stattfand, damit der eben gestoppt wird und damit wir im Herbst kein ganz böses Erwachen haben.
Maximilian Bonke, jetzt haben Sie auch eine besondere Antwort gefunden, mit der Sie auch Schlagzeilen gemacht haben. Sie waren bei einem AfD-Bürgerdialog eingeladen und haben dafür auch einiges an Kritik eingesteckt. Was war das Ziel? Warum sind Sie da hingegangen?
Also ich war 2019 auch schon mal zu einer Veranstaltung der AfD eingeladen, einfach in meiner Rolle als Bürgermeister, der dort dem Publikum Rede und Antwort steht. Ich habe das deshalb in diesem Jahr auch nochmal wahrgenommen, als die Einladung kam. Und ich habe mir natürlich auch gesagt, wenn dort AfD-Anhänger 90 Minuten lang einem SPD-Politiker zuhören, hat das ja auch einen gewissen Charme. Natürlich wurde mir
weil
auch,
Sie die sonst nicht mehr erreichen würden?
Exakt, das ist das Problem. Wir haben schon inzwischen eine Abkapselung, die, wie ich wahrnehme, zwischen 2019 und in diesem Jahr sehr zugenommen hat. Wir erreichen sie kaum noch. Die sozialen Medien tragen übrigens dazu bei, dass hier so ein Abtrennprozess stattfindet. Die Medien, wie das, was wir hier gerade betreiben, die öffentlich-rechtlichen werden generell abgelehnt. Und damit hat die AfD sich natürlich auch ein ganz eigenes Informationsökosystem geschaffen. Und das ist brandgefährlich. Und da ist es eben für mich eine Situation gewesen, mit diesen Menschen mal ins Gespräch wiederzukommen, in meiner verhältnismäßig neutralen Rolle als Bürgermeister heraus, dort das Gespräch auch zu suchen. Das wurde auch dankend anerkannt, teilweise unter Beifall. Und das zeigt aber auch, dass wir eben es dort mit Menschen zu tun haben, die sich irgendwie nicht mehr abgeholt fühlen. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den ich mir auch immer ins Buch schreibe, ist, dass ich mir sage, ich will Ideen bekämpfen, aber ich will keine Menschen bekämpfen. Und die AfD-Wähler sind auch Menschen und die haben ihre Sorgen und Nöte. Und die sollten wir angucken und auf der Ebene den Prozess, sag ich mal, gegen die AfD führen, indem wir schauen, wie können wir ihnen die Wählerschaft wieder ein bisschen streitig machen und nicht vor Gericht ein Verfahren führen, was wir drohen zu verlieren.
Also das heißt, wir gehen jetzt von der Partei eher auf die AfD-Wählerinnen und Wähler. Herr Röder, können Sie mit dem Vorgehen von Herrn Wonke was anfangen? Finden Sie das gut und richtig, eine gute Strategie?
Also ich finde es völlig richtig, was Herr Wonke gemacht hat und hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Denn wir erleben doch eine Spirale der Polarisierung, die Herr Wonke gerade schon angesprochen hat. wo beide Seiten sagen, die anderen haben angefangen. Neutral könnten sie sagen, es ist ein Henne-Ei-Problem. Je extremistischer oder je radikaler sich jemand von der AfD äußert, desto stärker ist die Empörung auf der anderen Seite. Desto mehr radikalisiert sich jemand wieder von der AfD und desto mehr empören sich die auf der anderen Seite der Brandmauer. Und so schaukelt man sich auf beiden Seiten der Brandmauer hoch. Denn das ist ja das Problem, wir haben es vorhin angesprochen, was haben wir denn an politischen Konzepten zum Umgang mit der AfD in der Öffentlichkeit? Es ist die Brandmauer, von der dann immer die Rede ist und das war's dann auch. Und ich fand gerade etwas ganz wichtig, Herr Bonke, was Sie gesagt haben, Themen adressieren und nicht Menschen ausschließen. Deswegen ist meine Redensart immer von roten Linien zu sprechen und nicht von Brandmauern, von roten Linien, die Themen markieren, auch klare Themen markieren, wo man sagt, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, dass sich das auch sehr leicht herausfinden und herausstellen lässt, zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Herkunftsdeutschen und Passdeutschen, dass man ganz klare rote Linien bestimmt, wo man sagt, hier endet auch das Gespräch, aber dass man nicht Brandmauern, also rote Linien zieht, die Themen markieren, aber nicht Brandmauern baut, die Menschen ausschließen und Menschen vor allen Dingen auch die Rückwege versperren. Sie haben es ja vorhin, Herr Wonka, auch gesagt, die AfD ist sehr heterogen. Da gibt es verfestigte Rechtsextreme, aber es gibt auch Leute, die sich nicht gesehen fühlen. Es gibt Leute, die sich in ihren Problemen vernachlässigt fühlen und Leute, die immer noch irgendwie ansprechbar sind. Und ich finde diese Differenzierung ganz wichtig und fände es daher ganz wichtig, wie gesagt, rote Linien zu ziehen, statt Brandmauern zu bauen und auch mal verbal abzurüsten und sagen, wir hören einander mal zu und dann legen wir auseinander, was sind Dinge, die gehen überhaupt nicht, aber wo gibt es Dinge, über die müssen wir tatsächlich reden? Und wenn wir an den Punkt kämen, ich glaube, dann würden wir auch der gesamten Demokratie ganz erheblich nützen. Und das heißt vor allen Dingen mit AfD-Sympathisanten, AfD-Wählern, AfD-Unterstützern reden. Da reden wir überhaupt nicht von der AfD-Führung, denn dass die AfD-Führung in Deutschland, die wir erleben, in weiten Teilen völkisch-nationalistisch ist, daran besteht ja kein Zweifel. Aber es ist wichtig, dass wir eben diese Führung von der großen Wählerschaft oder Anhängerschaft oder Sympathisantenschaft unterscheiden.
Aber man muss doch auch sagen, dass diese Wählerschaft und Anhängerschaft immer größer geworden ist, umso rechtsextremer diese Partei sich geriert hat. Also ist doch eigentlich auch davon auszugehen, dass die WählerInnen mit diesem Kurs einverstanden sind, das honorieren. Und jetzt wäre doch vielleicht die Frage, wie geht man denn mal auf die Leute zu, die nicht gewählt haben? Die fühlen sich auch nicht gesehen. Das sind ganz, ganz viele Menschen. Wie kann man vielleicht mal mit diesen Menschen sprechen oder die sich engagieren vor Ort, die seit ganz vielen Jahren auf die keine Politiker gerade von der CDU zugehen und sich mal mit denen solidarisieren. Also insofern, ich frage mich immer, warum man nur über die AfD-Wähler spricht und nicht mal über die ganze große andere Menge, zu erreichen ist.
Aber Frau Raber, wer spricht denn nur über die AfD-Wähler? Aber die AfD-Wähler, Sie sagen es ja gerade selbst, die werden halt immer mehr. Und das Problem ist, dass wir in den letzten Jahren ja erlebt haben, je höher man die Brandmauer gezogen hat, desto stärker hat die AfD in den Umfragen öffentlich zugelegt. Ob man jetzt wirklich sagen kann, je radikaler die AfD geworden ist, dass die Zustimmung größer geworden ist, weil die AfD radikaler geworden ist, das bezweifle ich sehr, weil das ja vorher auch keine Leute gewesen sind, die radikale Parteien gewählt und radikale Positionen unterstützt hätten. Aber das sind ja diejenigen, über die wir deshalb reden, weil wir ein Problem mit Mehrheitsbildungen in unseren Landtagen haben, hier Gruppen haben, die auch politisch insofern nicht repräsentiert sind, als sie zwar in Landtagen vertreten sind, aber durch die Brandmauer von der politischen Partizipation ausgeschlossen sind. Insofern würde ich schon sagen, ist es richtig, dass man auf der Ebene Handlungsbedarf hat. Handlungsbedarf allein schon aus rein funktionalen Gründen, weil sonst irgendwann das politische System nicht mehr funktioniert.
Also ich würde schon mal in Zweifel ziehen, dass die Brandmauer in den letzten Jahren wirklich weiter hochgezogen worden ist. Also wir haben ja gerade aus Reihen der CDU eine Argumentation immer mehr, dass man eben doch auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten muss und so weiter und so fort. Es gibt Diskussionen in Sachsen und Thüringen, ob man nicht zusammenarbeiten müsste. Also die Frage, ob da wirklich die Brandmauer weiter hochgezogen wurde oder ob nicht immer mehr AfD-Narrative übernommen wurden und auch bespielt und damit auch die Resonanz in der Bevölkerung Verunsicherung verstärkt wurde, indem man eben gesagt hat, na, das ist ja dann anscheinend doch nicht so ganz falsch, was die AfD sagt. Also ich würde das sehr in Frage stellen und ich glaube, dass sie sich radikalisiert haben und dass Höcke immer mehr Macht übernommen hat und dass damit die AfD immer erfolgreicher wurde, sowohl intern als auch eben bei den WählerInnen. Das kann man kaum bestreiten.
Ja, natürlich, das ist auch richtig. Nur die Frage ist ja, wie ist es zu erklären? Und ich vertrete die These zu sagen, je stärker diese Polarisierung stattfindet, und ich würde schon sagen, dass die Brandmauer tatsächlich allein diskursiv immer höher gezogen worden ist, weil sie immer stärker tabuisiert worden ist. Wenn irgendjemand irgendetwas sagt, wenn Herr Wonke zu dieser Versammlung geht, dann kommt ja sofort das Thema, bröckelt die Brandmauer, und sofort ist allgemeine Schnappatmung ausgebrochen. Und von daher würde ich sagen, diese Tabuisierung hat dazu beigeführt, dass sie auf der anderen Seite der Brandmauer zur Solidarisierung führt. Und ich glaube, wir müssen diese Spirale durchbrechen. Wer es gut meint mit der Demokratie, der versucht, hier an der Stelle abzurüsten und diese Spirale zu durchbrechen. Ich will ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese, wie ich finde, sehr, sehr gute Dokumentation der ARD über AfD-Aussteiger gesehen hat. Ganz interessante Leute, die mal bei der AfD waren, so in den zweiten Hälfte der 10er Jahre und die sich von der AfD abgewendet haben. Leute, die sehr reflektiert argumentieren können und bei denen ich mich frage, in welcher politischen Partei haben die eigentlich in der politischen Mitte eine Chance aufgenommen zu werden? Würde die SPD, würden die Grünen, würde die CDU, würde die FDP diese AfD-Aussteiger aufnehmen oder würde man sagen, na, das geht nicht, da würden wir uns die Finger verbrennen? Ich glaube, dass wir auf diese Art und Weise auch Rückwege versperren und ich glaube, wir tun der Demokratie einen Gefallen, wenn wir diese Rückwege öffnen, wenn wir die Dinge entspannen und Offenheit gegenüber denjenigen zeigen, die bereit sind, auf den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zurückzukehren. Denn Teil dessen, was ich gerade gesagt habe, das will ich natürlich noch einmal sehr deutlich sagen, das sind die roten Linien. Und die müssen wir ganz klar ziehen. Und da gibt es dann auch kein Vertun.
Also ich würde mal jetzt einen Punkt aufgreifen, den Herr Röder jetzt gerade angesprochen hat, nämlich den Rückweg für, ja, Sie haben jetzt, glaube ich, auch über AfD-Mitglieder gesprochen, nicht nur über Wählende, zurück in andere Parteien. Anne Raabe, Nadine Lindner, sehen Sie da Angebote? Halten Sie das für einen gangbaren Weg oder ist das vergossene Milch?
Ich sehe da gerade gar keine richtige Relevanz, das zu diskutieren, weil ich das jetzt auch noch nicht so wahrgenommen habe, dass das jetzt wirklich eine ernsthafte Bewegung ist. Also auch bei der angesprochenen Dokumentation, die Herr Röder gerade angesprochen hat, habe ich jetzt von niemandem dieser Menschen dort gehört, dass sie gerne wieder politisch aktiv wären in einer der mittigeren Parteien. Also insofern, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich nicht daran, dass man zum Beispiel die Wählerschaft in diesem Jahr noch zurückbekommt. Ich glaube vielmehr, man müsste auf die Nichtwähler gehen.
Ja, Frau Raabe, wir müssen uns ja schon Gedanken darüber machen, was wir mit 30-40% der Wählerschaft machen. Und die können wir ja nicht, sage ich mal, in eine Ecke stellen und sagen, ihr seid Nazis, mit euch spielen wir nicht. Sondern wir müssen uns schon ein Konzept überlegen, wie wir hier, und wie Herr Röder das auch gesagt hat, das Ganze auch wieder aufmachen und sagen, gut, wir haben ein Stück weit verstanden, warum ihr uns so misstraut. Man muss sich ja auch mal in den Wähler hineinversetzen, der dort sozusagen in die Wahlkabine geht und sein Kreuzchen bei der AfD macht. Dem treibt er nicht um, dass er die letzten Tage alle Wahlprogramme studiert hat und dann anhand eines großen Bewertungsindex dann dazu gekommen ist, dass er dann bei der AfD sein Kreuz macht, sondern das sind viele Frustrationen. Ich sage, das sind keine Protestwähler, sondern Frustwähler. Und dieser Frust, woher der kommt, das müssen wir eben mal genau uns anhören und anschauen und uns auch ehrlich machen. Politik muss auch deutlich ehrlicher werden im Umgang mit ihren Wählern und der Bevölkerung und auch klar machen, warum sie Dinge wie entscheidet und eben nicht sag ich mal, ein gewisses Misstrauen zu bedienen, was besonders im Osten ja einen deutlich größeren Nährboden hat, wo man ja von Natur aus, also in der Vorwendegeneration, wo man von Natur aus ein Misstrauen gegenüber öffentlichen Medien hat. Na, und noch die Erfahrung irgendwie mal gesammelt hat, dass man, wenn man nur rechts zahlreich auf die Straße geht, eine Regierung stürzen kann. Und der Punkt, den Herr Röder anspricht, das Thema Brandmauer, es ist, manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Brandmauer auch zum Brandbeschleuniger werden kann, weil sie eben gesellschaftlich nicht vollumfänglich akzeptiert wird. Das war bei einer NPD, bei einer DVU und anderen rechtsradikalen Parteien ganz anders. Da war das aber auch homogen. Wählerschaft und Parteienvertreter waren halt oder sind Rechtsradikale. Und dadurch, dass die Brandmauer bezüglich der AfD eben sehr ein sehr schwieriges Konstrukt ist, besonders eben auch auf kommunaler Ebene, wo sie natürlich nicht vermeiden können, dass eine AfD auch mal einem Antrag der SPD oder anderen Anträgen mit zustimmt, ist es eben sehr schwierig, dort eine Brandmauer zu ziehen. Und wenn es am Fundament fehlt, wird es eben schwierig. Ich habe viele Zuschriften in den letzten Tagen bekommen und Wochen bezüglich der, sag ich mal, medialen Berichterstattung und eben sehr viel gelesen, dass auch halt, ja, sie sind halt ein wahrer Demokrat. Und das ist eben das Schwierige. Die Menschen, die mit der AfD so ein bisschen sympathisieren, stellen die Demokratie in Frage, wenn wir sagen, wir reden mit denen nicht.
Nadine Lindner, da passt auch eine Studie dazu, die heute von der linken Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegeben wurde, die auch belegt, dass im kommunalen Raum immer wieder mit der AfD gemeinsam Anträge durchgebracht werden, mit verschiedenen Parteien. Ist das ein Problem?
Naja, ich würde halt sagen, es ist ein Problem auf, ich würde sagen, mehreren Ebenen. Und das ist ja eben schon deutlich geworden. Also es ist insofern ein Problem, weil man dieses Konzept eines quasi unpolitischen Radwegs, einer unpolitischen Kita, eines unpolitischen Zebrastreifens, daran glaube ich halt ehrlicherweise nicht, weil Mehrheiten, die man findet, werden von Parteivertretern in Kreistagen oder auch in Stadtparlamenten gemacht. Und das sind dann im Kern, sind es politische Entscheidungen. Deswegen glaube ich halt, wenn man da AfD-Anträgen zustimmt, ist es halt auch immer eine Aufwertung der Partei. Ich sage das jetzt erstmal möglichst wertungsfrei. Diese Studie hat über 120 Fälle zusammengetragen, wo man Abstimmungsverhalten vor allem von CDU-Vertretern, aber auch Vertretern anderer Parteien dokumentiert hat. Und ich sehe dabei ehrlicherweise noch ein Problem, und das habe ich auch vorhin mit meinem Kollegen aus Thüringen noch mal kurz diskutiert. Man fragt sich dann natürlich, wenn die Studienautoren von der Rosa-Luxemburg-Stiftung sagen, naja, wie soll man jetzt reagieren? Ist deren Fazit eigentlich, man soll nicht kooperieren, man soll, wo es geht, die AfD ausgrenzen, um sie halt nicht aufzuwerten, nicht zu normalisieren, weil sie halt doch im Kern eine radikale Partei ist. Dann habe ich mich gefragt, okay, was macht man denn stattdessen? Wenn man sich die Zusammensetzung von bestimmten Kreistagen anschaut, gerade zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen, das sind völlig andere Mehrheitsverhältnisse, als man sie zum Beispiel aus dem Bund oder aus westdeutschen Bundesländern kennt. Und mein Kollege aus Thüringen sagt, naja, es hilft eigentlich nichts, diese Brandmauer im Kommunalen, die kann man so nicht aufrechterhalten. Die Brandmauer zum Beispiel auf Landesebene sollte man aber sehr wohl erhalten. Mein Fazit ist eigentlich, oder das, was mir wichtig wäre zum Verhalten der politischen Akteure, also die nicht die AfD sind, die etablierten Parteien, dass sie für ihre eigenen Ziele auch werben, dass sie klar erkennbar sind, dass sie Wählerinnen und Wählern ein deutlich erkennbares Angebot machen, ohne sich jetzt gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Und meiner Ansicht nach funktioniert das im Moment ehrlicherweise nicht so richtig gut. Ich habe das Gefühl, da wird immer irgendwie so ein bisschen rumgeeiert, da wird was ausprobiert. Ehrlicherweise auch die CDU in Thüringen ist da kein leuchtendes Vorbild. Und zum Thema Wählerverhalten, Rechtsextremismus, ich finde halt schon, dass man Wählerinnen und Wähler da auch in die Verantwortung nehmen muss. Es sind Menschen, die sind erwachsen, die treffen ihre eigenen Entscheidungen. Und es gibt interessante Zahlen aus Westdeutschland sogar. Das waren Nachwahlbefragungen der letzten Landtagswahlen in Hessen und Bayern, also tiefstes Westdeutschland, westdeutsche Flächenländer, wo 80 bzw. 85% der befragten AfD-Wählerinnen und Wähler gesagt haben, naja, es ist mir im Endeffekt egal, dass die AfD rechtsextremistische Tendenzen hat, solange sie nur die in Anführungszeichen richtigen Themen anspricht. Also das Bewusstsein ist sehr wohl da, nur es führt halt nicht zu einem anderen Wahlverhalten.
Und das ist übrigens ein Verhalten, Frau Lindner, das finden Sie in den USA bei den Trump-Anhängern genauso beobachten. Dieses Phänomen wird auch nicht weggehen. Das werden wir so einfach nicht wieder los. Und ich würde gerne eines dazu sagen, ich stimme Ihnen völlig zu. Kein Radweg ist unpolitisch. Das ist alles nicht unpolitisch. Ich halte nichts davon, Kommunalpolitik sozusagen für unpolitisch zu erklären. Aber ich finde etwas anders wichtig. Und ich glaube, da könnte nach meinem Dafürhalten einfach die Lösung liegen. Was spricht eigentlich dagegen, einem Vorschlag zuzustimmen, den man für völlig richtig hält, egal welcher Partei man angehört, wenn dieser Vorschlag von der AfD kommt? Und was spricht eigentlich dagegen, wenn die AfD einem Vorschlag zustimmt, den eine Partei ob es die SPD, ob es die FDP oder die CDU ist, macht, aus eigener Überzeugung von den Dingen. Wir würden doch an den Punkt kommen, wo wir die Dinge entkrampfen können, wenn wir schlicht und einfach über die Sache reden. Das Beispiel, Sie haben Thüringen gesprochen, die CDU bringt einen Antrag ein zur Senkung der Grunderwerbssteuer. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Sache bei den Immobilien- und Baupreisen, die wir haben für junge Familien, die sich ein Haus leisten wollen und schwer genug damit zu tun haben, in diese Leiter des Immobilienerwerbs reinzukommen. Das war eine gute Idee, die Grunderwerbssteuer zu senken. Und ich fände es so hilfreich, wenn wir über die Sache reden. Und selbst wenn die AfD einen richtig guten Antrag einbringt, wären wir nicht Demokraten und selbstbewusst genug zu sagen, das ist eine gute Idee, das ist ein guter Antrag und wir stimmen der Sache zu. Wenn wir an den Punkt kommen könnten, dass wir über die Sache reden, dann würden wir diese permanente Personalisierung und Moralisierung der Probleme überwinden. Noch einmal, immer in Verbindung mit den roten Linien. Das will ich ganz deutlich dazu sagen. Aber wenn wir die für uns klar ziehen und die klar machen und sagen, wir reden mit Rassismus, ist mit uns absolut nichts zu machen und ist auch nichts zu diskutieren und so weiter. Aber ich will den Radweg nicht entpolitisieren, sondern wir reden über die Sache und haben die Souveränität zu sagen, was ihr da sagt, ist absolutes No-Go und was ihr da sagt, das ist keine schlechte Idee.
Ich würde aber da gerne noch mal
aber im Endeffekt ist es dann doch trotzdem so, dass sie sich die Stimmen dann dort holen. Also das ist ja, am Ende ist es dann reine Rhetorik. Entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so sage, Herr Rötter, das sind dann im Endeffekt Sonntagsreden, weil ehrlicherweise das, was zählt, ist ja auf dem Platz. Also das, was zählt, ist ja dann die Mehrheit im Parlament, was, die man hat oder nicht hat. Und die Frage ist dann auch, entschuldigen Sie, Herr Rötter, ich war noch nicht ganz fertig. Ich finde, entscheidend ist auch gerade bei diesem Thema Grunderwerbsteuer, soweit ich diese Diskussion in Thüringen verfolgt habe, wäre es durchaus möglich gewesen, sich andere Mehrheiten zu suchen und auch innerhalb zum Beispiel von Rot-Rot-Grün diese Debatte weiterzuführen. Man hat sich aber bewusst dagegen entschieden, vielleicht auch um ein bisschen Druck und so weiter aufzubauen. Aber ich finde, man öffnet dort unnötigerweise Tür und Tor. Und wenn man jetzt davon redet, man will keine Brandmauer, ich würde sagen, man darf halt aber auch nicht mit einem roten Teppich dann arbeiten.
Ich habe auch von roter Linie und nicht rotem Teppich gesprochen. Das ist ein ziemlich entscheidender Unterschied.
Das ist das, wie Nadine Lindner das jetzt sozusagen interpretiert, was sie vorgeschlagen haben, nämlich das Entkrampfen.
Aber ich finde, die rote Linie als roten Teppich kann man, das wäre schon eine bewusste Fehlinterpretation.
Achso, nein, ich habe mich nicht darauf bezogen. Ich habe nur halt gesagt, dass man nicht ohne Not die AfD in politischen Einfluss bringen sollte, sondern dass es für etablierte demokratische Parteien darum geht, innerhalb dieses Spektrums um Mehrheiten zu werben und das halt auch, wie soll ich sagen, da auch eigene Interessen mal zurückzustellen. Und da würde ich dieses Grunderwerbsteuerthema durchaus in diese Kategorie sehen.
Ich kann jetzt zu dem Grunderwerbsteuerthema, kann ich zu den Einzelheiten des parlamentarisch-taktischen Verhaltens ehrlich gesagt nichts sagen, weil ich diese Hintergründe nicht kenne. Wovon ich jetzt ausgehe, ist, dass die CDU einen Antrag auf Senkung der Grunderwerbsteuer einbringt ins Parlament und dann guckt man, wer einem gut begründeten Antrag zustimmt. Das ist das, was ich damit sage.
Das ist das Beispiel und ich möchte gerne Anne Rabe dazu hören.
Ja, das Beispiel ist auch auf jeden Fall ein gutes, weil es ist ja eben nicht die Frage, stimmt die AfD bei irgendeinem Antrag, den man sowieso durchkriegt, mit so und stimmt dann auch dazu, sondern es ist die Frage, sucht man sich Mehrheiten, die man nur mit der AfD bekommt und das hat die CDU eben in diesem Fall gemacht und das ist eben tatsächlich auch ein Überschreiten einer roten Linie. Ich würde aber tatsächlich nochmal gern auf kommunaler Ebene dazu kommen, wie das da aussieht. Also es geht eben nicht immer nur um Radwege oder Kitas, denn ich denke auch dort bei Radwegen, Kitas, da wird es kein Problem sein, eine Mehrheit zu bekommen auf demokratischer Ebene. Ja, also das sind nicht so die Streitfälle. Es gibt aber schon andere Kooperationen, die zeigen, dass es da schon um auch wirklich politische Entscheidungen geht. Zum Beispiel in Rheinsberg, der parteilose Bürgermeister, der sich mit den Freien Wählern und mit AfDlern verbündet in einem Geklüngel und so dann das schafft, die Stelle des Museumsleiters, des Kurt-Tucholsky-Hauses, einfach mal abzuschaffen und in den Tourismus Informationen zu überführen, was zur Folge hat, dass eigentlich das wichtigste kulturelle Ausflugsziel in Rheinsberg, ein ganz wichtiger Magnet für Touristen aus aller Welt, quasi eingestampft wird. Und das ist natürlich kein Zufall, dass es das Kurt-Tucholsky-Haus ist und dass der Museumsleiter da auch schon lange antifaschistisch aktiv ist und so weiter. Also es geht dann schon auch um ganz konkrete politische Ideen, die dort umgesetzt werden. Und das normalisiert man natürlich oder solche Vorgänge macht man möglich, indem man immer wieder so tut, als könnte man ja bei vernünftigen Dingen zusammenarbeiten, als müsste man nur mal ein bisschen miteinander reden. Es geht um eine permanente Normalisierung einer Partei, die einen ganz großen Plan hat und den auch ganz gezielt auf kommunaler Ebene versucht, erstmal sich zu etablieren, schön in die Breite zu gehen, um dann immer mächtiger und immer normalisierter zu werden. Also das ist nicht banal, auch was auf kommunalpolitischer Ebene da abläuft.
Vielleicht kann ich mal eine Lanze für die Kommunalpolitiker brechen an der Stelle, weil man muss immer wissen, was im Landtag passiert, das sind ja Vollzeitpolitiker. Also die kriegen ja ein gutes Salär dafür, dass sie den ganzen Tag nichts anderes machen müssen. Bei den Kommunalpolitikern ist es deutlich schwieriger, die machen das im ganz überwiegendem Maße ehrenamtlich. Die haben gar nicht die Zeit, sage ich mal, jetzt irgendwelche Koalitionen zu schmieden für eine Frage, ob es einen Radweg gibt oder nicht. Da schreibt man halt den Antrag, dann schreiben die Grünen den Antrag, da soll ein Radweg hin. Dann geht der in die Gemeindevertretung und der Stadtverordnetenversammlung und dann findet er seine Mehrheiten. Und weil der vielleicht bei einem AfD-Mitglied zu Hause vorbeigeht, ist er auch noch dafür und beschafft auf einmal die Mehrheit. Wir müssen halt groß aufpassen, dass wir der AfD nicht eine Machtposition geben, indem sie darüber entscheiden kann, irgendwann ab gewissen Mehrheitsverhältnissen, welche Anträge durchkommen und welche nicht, einfach nur aufgrund ihrer Zustimmung oder Zuneigung zu gewissen Themen. Und das ist das Schwierige, wir können ihr eben diese Macht nicht geben und sagen, ja, was ihr wollt, das wollen wir immer nicht. Und da scheitert die Brandmauer eben auch auf kommunaler Ebene. Die Brandmauer ist in den Parteizentralen gebaut worden, aber man hat eben das Fundament vergessen. Und in der Kommunalpolitik mit ehrenamtlichen Politikern, die manchmal auch die AfD-Leute von Kinderzeiten auf kennen, ist es eben deutlich schwieriger als in Bundestagen oder Landtagen. Und deshalb ist es eben auch schwierig. Und ganz schwierig wird es ja besonders dann, wenn Hauptverwaltungsbeamte wie Landräte oder Bürgermeister selbst von der AfD gestellt werden.
Aber es hat ja dann auch einen Effekt. Also wenn ich sozusagen auf kommunaler Ebene das normalisiere und immer sage, naja gut, ich kenne den halt und ich weiß auch, dass er ein vernünftiger Typ ist. Dann fragen sich natürlich auch die Leute, ja, wenn ich die hier wählen kann, wenn wir hier mit denen zusammenarbeiten können, warum geht das denn nicht auf Landesebene und warum geht es denn nicht auf Bundesebene? Also darum geht es ja schon auch, dann das zu normalisieren und dort eine breite Vertrauensbasis eben gerade in diesen kleinen mittleren Ortschaften zu bilden.
Also Normalisierung als Problem. Nadine Lindner, ich nehme mal ein paar Meldungen der letzten Tage zusammen. Wir haben gestern eine Recherche zu um die 100 rechtsextremen Mitarbeitern im Bundestag bei der AfD gehört. Es gab einen Vorfall im Gesundheitsausschuss im Bundestag, wo sich ein AfD-Abgeordneter mal eben zum Ausschussvorsitzenden erklärt hat. Es gibt einen Abgeordneten, Marco Wanderwitz, der hat gesagt, er schließt sich, wenn er abends im Bundestag ist, von innen schließt er das Büro ab. All das wegen der AfD. Wir reden jetzt gerade über Normalisierung, über rote Linien, über Brandmauern. Und dann hören wir immer wieder diese kleinen Nachrichten. So, oder sind es vielleicht auch gar keine kleinen Nachrichten? Empört sowas überhaupt noch? Verpufft das so ein bisschen? Wo stehen wir da beim Gesamtblick auf die AfD?
Naja, ich glaube, dass Dinge schon empören und auch aufrütteln und auch, ich würde sagen, außerhalb einer gewissen Bubble oder Blase aufrütteln. Man hat das gesehen, jetzt die Reaktion auf die Korrektivrecherche, wo ja wirklich auch viele Menschen, die vielleicht noch nie in ihrem Leben auf einer Demo waren oder lange nicht demonstriert haben, jetzt tatsächlich rausgegangen sind und das nicht nur in den Metropolen, sondern auch in den kleinen Städten. Auf der anderen Seite natürlich gibt es auch gewisse Abstumpfungsprozesse, weil man ja auf der anderen Seite sagt, man will ja auch nicht über jedes Stöckchen springen. Ich glaube halt, dass dieses Jahr 2024 wirklich eine große Herausforderung sowohl medial als auch politisch sein wird, weil ich glaube, dass bei den Kommunalwahlen, die ja neben den Europawahlen, den Landtagswahlen in vielen Bundesländern auch im Osten anstehen für Stadtparlamente, für Kreistage, aber auch für Landratsämter, dass da halt auf diesen unteren Ebenen ein deutlicher Shift nochmal stattfinden wird, dass sich Mehrheiten, also wie ich sage, auf dem Platz, dort wo es zählt, wirklich auch verschieben. Und ich befürchte halt, dass wir es in der zweiten, dritten oder in der zweiten Jahreshälfte dann mit einer deutlich veränderten politischen Landschaft dann zu tun haben. Hinzu kommt nur ganz kurz, dass wir in Thüringen, Sachsen ja auch eine sehr zersplitterte Parteienlandschaft haben mit völlig neuen Akteuren, wo man gar nicht weiß, kommen die in den Landtag? Wenn ja, wie werden sie sich verhalten? Wie werden sie vielleicht auch in eine Mehrheitskoalitionsbildung eingreifen? Also das nur zum Thema Unsicherheit vielleicht kurz noch erwähnt.
Und noch eine ganz kurze Frage zum Schluss an Maximilian Wonke. Werden Sie nochmal zu einem AfD-Bürgerdialog gehen, wenn Sie eingeladen werden? In diesem Jahr? Ganz kurz.
Eigentlich, wenn sozusagen das komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden könnte, was aber nicht der Fall ist, weil da sitzen ja Menschen und damit ist ja ein Teil der Öffentlichkeit anwesend, würde ich es nochmal machen, weil ich glaube, das war ein Lehrstück zum Thema, wir tauschen uns aus, wir haben die Regeln festgesetzt, ich lasse die Anwesenden ausreden, sie lassen mich ausreden und das war, glaube ich, sage ich mal, der größte Gewinn des ganzen Abends.
Und das war unsere Diskussion heute Abend hier im Deutschlandfunk zum Umgang mit der AfD und jenen, die sie wählen. Danke an die Runde. Zu Gast waren die Schriftstellerin Anne Raabe, der Historiker Andreas Rödder, Maximilian Wonke, gerade noch mal gehört, SPD-Bürgermeister aus Panketal in Brandenburg und Nadine Lindner, AfD-Berichterstatterin in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Ich bin Sina Fröndrich. Ich bedanke mich an alle vier und wünsche uns noch einen schönen Abend. Tschüss.